Erster Advent und ich heiße alle ganz herzlich willkommen jetzt in die Weihnachtszeit, die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus, und wir möchten uns innerlich vorbereiten. Nicht nur, dass Jesus wiederkommt, nein, er ist gegenwärtig. Er sagt, sein Wort sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Kannst du dir vorstellen, Jesus spaziert hier unter der Gemeinde, unter den Leuten, die hier sich versammeln, die Gott anbeten und preisen. Ich lade dich ganz herzlich ein für die nächsten Gottesdienste hier. Hier geht's weiter bis Weihnachten und nächstes Jahr noch weiter. Und am Mittwoch wird ein Thema sein, du wirst im Himmel erwartet. Nicht nur, dass der Himmel hierher kommt, sondern du wirst im Himmel erwartet. Die Gegenwart Gottes ist hier und wir springen nur rüber auf die andere Seite und sind dann bei Jesus und werden bei Jesus sein. Dann am Freitag wird das Thema sein, hab eine Vision. Am Samstag wird das Thema sein, gib dich nicht auf. Wir geben uns viel zu schnell auf, wir kapitulieren viel zu schnell, wir resignieren, wir sind schnell entmutigt, da muss uns jemand ein paar dumme Sachen erzählen und dann ist das Zäpfchen runter, haben wir unseren Mut, unsere Freude verloren, da ist nichts mehr da. Nein, gib dich nicht auf, wir machen erst weiter und erst recht weiter und wir lassen uns nicht unterkriegen. Und wenn die Leute dich entmutigen, dann sagt Teufel dir zum Trotz, ich stelle mich jetzt auf meine Hinterbeine, Füße hoch, die Hörner hoch, dann bist du gleich höher, größer und dann preist den Herrn und dienst dem Herrn und gehst weiter. Nächsten Sonntag, so Gott will und wir leben, wird das Thema sein, wie erlebt man göttliche Wunder. Fortsetzung von heute. Gott sendet seine Boten, Gott gibt uns eine Botschaft und das ist auch mein Thema heute Morgen. Gott sendet seine Botschafter, nicht nur seine Boten, sondern jemand mit seiner Botschaft. Und ich weiß und ich bete, dass Gott auch heute Morgen für dich und mich und uns eine Botschaft vorbereitet hat. Botschafter sind Diplomaten. Die reden vielleicht durch die Blume, Französisch meistens. Früher hat man Französisch geredet hier unter den Diplomaten. So, aber Diplomaten sind ganz was anderes. Sie haben einen Plan, sie haben eine Sendung, sie haben einen Befehl, sie haben eine Botschaft und sie richten das aus, ob das dem Land passt oder nicht. Sie haben was zu sagen. Sie sind Repräsentanten ihres Staates und wir sind auch Repräsentanten Gottes. Du bist ein stellvertretender Christ, du kannst dir das vorstellen, du bist ein kleiner Jesus. Du bist ein kleiner Christus und du gehst durch die Straßen und du musst nicht denken, jetzt bin ich der Johannes Matthäus oder wie du auch immer heißen magst. Nein, du bist ein Stellvertreter Jesu Christi. Botschafter an Christi Stadt sind wir in dieser Welt. Das ist unsere Sendung. Ich will heute über den Johannes den Täufer sprechen, meinen Namensvetter. Einer der größten Adventsgestalten überhaupt, dieser Johannes der Täufer. Aber ich lasse es einfach beim Johannes. Das gefällt mir, weil wir haben ja mehrere Johannes in der Bibel. Der eine ist fast 100 Jahre alt geworden und hat uns die Apokalypse gegeben. Aber das ist ein anderer Johannes. Sein Name wurde damals von Engeln angekündigt, als der Zacharias hört, seine Elisabeth ist schwanger und dann kommt der Engel und sagt, und du sollst ihn Johannes nennen. So wie bei der Maria oder beim Josef die Engel kamen, und du sollst ihn Jesus nennen. Gott gibt den Namen, nicht die Menschen erfinden. Weißt du, da ziehen sie Losungen oder gucken sie in ein Buch, schlaues Buch, wie soll mein Kind heißen? Maria, Josef. Oder wie auch immer. Nein, du sollst ihn Jesus nennen. Und er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Und du, jetzt Zacharias, der steht mittendrin im Heiligtum, im Allerheiligsten, er war ja hoher Priester, räuchert da dem Herrn und bringt das sein Opfer da. Und plötzlich steht ein Engel da. Und du nennst deinen Sohn Johannes. Der Vater des Johannes wurde sprachlos geworden, als er sagte, bei mir heißt doch niemand, in meiner ganzen Sippe, in meiner ganzen Verwandtschaft heißt doch niemand Johannes. Ist ja üblich, dass man den Namen des Vaters oder des Großvaters oder des Onkels gibt. Nein, hier muss er total einen ganz neuen Namen geben. Johannes sollst du ihn nennen. Und Johannes ist der Übergang vom Alten zum Neuen Testament. Der Anfang des Neuen Testaments ist was ganz Besonderes und immer wenn Gott eingreift, wenn Gott sich offenbart, wenn Gott redet, dann ist immer ein Einschnitt. Ist nicht so wie früher. Wir haben gestern das Thema gehabt, Gott schafft alles neu, Gott macht alles neu. Hier, das Heil, die Offenbarung Gottes ist an der Schwelle, am Übergang. Gott blättert wieder ein neues Blatt der Heilsgeschichte auf und Gott beginnt was Neues und du sollst ihn Johannes nennen. Stell dir mal vor, Johannes hat diesen tollen Namen von Gott bekommen. Also ich bin stolz. Am Anfang wusste ich mit meinem Namen gar nicht anfangen, wo kommt der Name her und was das ist. Aber jetzt weiß ich, es kommt vom Engel. Der Zacharias hat es bekommen. War ein ganz klarer Sendungsauftrag von Gott. Und dieser Johannes, diese Person, lass uns mal so ganz kurz betrachten, hat eine ganz klare Sendung von Gott gehabt. War eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Der war nichts Besonderes. Der wollte auch gar nichts Besonderes sein. Weißt du, Menschen, die von Gott gesandt sind, die wollen nichts Besonderes sein, die sind besonders. Die sind etwas Hervorragendes. Sie haben eine Sendung von Gott, eine Stimme eines Predigers. Weißt du, der hätte die Gelegenheit ausnutzen. Die Leute fallen ihnen zu Füßen, die kommen ganz Jerusalem, ganz, ja, die ganzen hohen Priester kommen raus und wollen sich taufen lassen. Der hätte das manipulieren können. Wenn er so Manager gewesen wäre von heute, hätte ganz schön gesagt, gut, mach das. Und dann hätte er sich als König krönen lassen. Aber nein, er will nur eine Stimme eines Predigers in der Wüste sein. Ganz bescheiden, ganz einfach. Er will eine starke Stimme Gottes sein, er predigt laut, total anders, so unüberhörbar, was auch immer ist. Wir werden noch ein paar Gedanken hier hören und die mir groß geworden sind heute Morgen beim Betrachten. Er war ein Sprachrohr Gottes, ein Herold Gottes. Er geht durch die Gegend, rennt am Jordan auf und ab und heroldet und sagt, der Messias kommt, der Messias kommt, der Messias kommt, der Messias kommt. Ja, und plötzlich steht Jesus vor ihm. Und Michelangelo malt diesen Johannes den Täufer in ganz tolle Version. Weißt du, Johannes der Täufer ist wie betrunken, wie ein Rausch, im Rausch. Das ist das Lamm Gottes, das das Welt Sünde trägt. Er ist so fasziniert. Dieser Johannes, plötzlich seine Vision, seine Sendung ist erfüllt. Als der Messias kommt, ist mit ihm zu Ende. Jetzt beginnt was ganz Neues. Jetzt beginnt die Mission Jesu. Sind alles Verwandte gewesen. Weißt du, es ist interessant, auch die ganze Geschichte mit Johannes und Jesus, sind alles Verwandte gewesen. Und auch die ganze Arbeit, die sie dann gemacht haben, manchmal denke ich, das ist eine Vetteleswirtschaft. Aber es bleibt in der Familie, es bleibt im Haus. Und er predigt den Menschen in der Wüste, die Gott suchten, das waren vorwiegend die Essener, vielleicht hast du von denen noch nicht viel gehört. Du kennst ja die Pharisäer, die Sadduzäer, die Schriftgelehrten, aber die Essener waren auch. Und gegen die hat das Neue Testament eigentlich nicht viel vorzubringen, die da auf das Reich Gottes warteten. Oder da reden sie von dem Lehrer der Gerechtigkeit. Das kommt alles im Neuen Testament wieder zum Vorschein irgendwo. Oder die Kinder des Lichts und die Kinder der Finsternis, das geht alles von den Essenern aus. Und die Essener haben das Neue Testament mehr geprägt, als wir denken, die auf das Reich Gottes warteten. Und die gab es überall. Lazarus, Maria und Martha, die gehörten auch zu dieser Sippe, zu diesen Armen. Und die haben alles verkauft, die hatten alles gemeinsam und die warteten auf das Reich Gottes. Und Jesus predigte da zu Tausenden, wo kamen die alle her? Die kamen nicht aus dem Busch raus. Nein, das waren Essener. Das waren Leute, die auf das Reich Gottes warteten. Weißt du, Johannes der Täufer und die Essener, die vor 200 Jahren, bevor also der Johannes der Täufer kam, die irgendwo da in der Zeit der Makkabäer entstanden sind, das war schon vorbereitet. Jesus kommt nicht einfach plötzlich vom Himmel mit dem Fallschirm gesprungen. Oder der Johannes, nein, das ist alles schon vorbereitet. Gott arbeitet im Voraus. Diese vorlaufende Gnade, der Tempel ist zerstört, die Makkabäer, die kämpfen miteinander, gegeneinander, füreinander, für was auch immer ist. In der Zeit entstehen dann die Pharisäer, dann die Schriftgelehrten und auch die Essener, die Gott suchen. Und die Bibel sagt, die ihn suchen, die werden ihn finden. Und er predigte zu den Menschen, die auf das Reich Gottes warteten. Aus der Wüste wird er kommen. Und deshalb Johannes, seine Taufstelle, ich bin schon ein paar Mal dort unten gewesen, seine Taufstelle war nur 6 Kilometer von Qumran weg, dem Zentrum der Essener. Nur 6 Kilometer und dann kommt das Wasser, fließt in den Jordan und dort tauft Johannes der Täufer und dient und predigt aus in der Nähe da von Qumran, dem Zentrum der Essener. Nur nebenbei, er predigte ein gottgefälliges Leben und die Essener predigen das auch. Also gottgefällig und die wollten mit den Juden nichts zu tun haben, mit dem im Tempel, das waren alles Verkehrte, Verdrehte, Verzerrte, denn im Tempel waren die Sadduzäer, die glaubten nicht einmal an die Auferstehung der Toten. Also und jetzt die Essener, die warten auf das Reich Gottes, für die war das Wort Gottes verbindlich, aber die Sadduzäer, die glaubten mehr an den Hellenismus, an dem Griechenland, was die dort brachten und Weltlichkeit und ja, wir müssen auch politisch uns engagieren. Die haben mit dem Herodes mitgearbeitet. Wie seht ihr also so viele Spannungen? Und inmitten dieses Spannungsfeld kommt Jesus. Kommt Johannes der Täufer. Zuerst einmal die Stimme, die Gott sich berufen hat. Johannes hielt sich eigentlich an gar nichts. Johannes war so ein Außenseiter, ein Aussteiger. Das war der Johannes. Er war so ein Aussteiger, der predigt in der Wüste und auch die Essener waren Aussteiger. Die haben nicht die jüdischen Feiertage gefeiert, die haben sich nicht nach dem jüdischen Kalender gerichtet, weil ganz früh, und weißt du, der Abfall beginnt auch sehr früh. Salomo hat den Zedekia, einen göttlichen Priester, umgebracht, weil er nicht ihm nach der Schnauze geredet hat und so weiter. Und du siehst, die politische Macht, die macht so viel, die versaut das Heiligtum, sogar den Glauben und die Religion, und hat dann die Zeit geändert. Dieser Salomo, der Salomo hat so viel Unsinn und Blödsinn im Volk Gottes gebracht. Weißt du, auf der einen Seite baut er den Tempel und auf der anderen Seite baut er sein Hurenhaus mit 900 Frauen. Verstehst du, den Tempel? Und das ist das Verkehrte, weißt du, das ist so doppelzüngig. Und gegen die alle waren dann die Essener, die Propheten. Die Propheten haben sehr stark gegen das Königshaus geweissagt und so weiter und gekämpft und sich eingesetzt. Aber unser Johannes, bleibt mal bei dieser Adventsgestalt. Gott beruft seine Leute dickköpfig, starrsinnig, stur. Und obwohl er von einer sehr frommen Abstammung war, er war ein Sohn des hohen Priesters. Er wäre eigentlich so in der Reihe nach dem Zacharias, nach dem Vater, wäre er an die Stelle getreten und wäre ein hohen Priester. Da in der 24. Ordnung wäre ins Heiligtum gegangen, jeder hat so seine Ordnung gehabt, dann hätte da dem Herrgott Opfer gebracht und seine Gebete gesprochen, aber das alles hat er nicht gemacht. Er ging lieber in der Wüste und sagte, ich arbeite lieber allein für meinen Gott und predige, so wie mir die Schnauze gewachsen ist. Entschuldigung, aber der hat ganz frei gepredigt in der Wüste und sagt den Leuten die Meinung. Johannes beginnt etwas ganz Neues, denn Jesus fängt was ganz Neues an. Jesus ist was Neues. Wir haben gestern von dem neuen Anfängen gesprochen und da fängt was Neues an. Er predigt nicht im Talar, seine Klamotten sind ganz anders. Lies mal, wie Johannes angezogen war. Er hat kein priesterliches Gewand, weil schöne Leintücher, reine Leintücher, weiche Kleider. Und Jesus sagt, ihr seid nicht hierher gekommen, einen Menschen mit weichen Kleidern zu sehen. Das war Johannes alles nicht. Der hat wahrscheinlich in Jeans gepredigt, wenn es gegeben hätte. Es gab noch nicht sowas. Die waren noch nicht so weit. So, aber kein Talar, kein priesterliches Gewand, ein Kamelhaarmantel. Kamelhaarmantel, einen ledernen Gürtel. Seine Speise waren Heuschrecken, guten Appetit, und wilder Bienenhonig. Verstehst du, irgendwo da im Wald da am Jordan geplündert hat. Gott knüpfte hier am Alten Testament an und beginnt jetzt was Neues. Johannes der Täufer beginnt mit Null an, aus der Wildnis kommend. Er fängt etwas Neues an. Gott beginnt jetzt mit der Gnade. Das Gesetz hört auf. Jetzt beginnt die Gnade. Und der Johannes ist ja furchtbar. Wenn das die Priester gesehen hätten, weißt du, dass die kamen raus und dann wettert er gegen die Priester, hört seine Predigt an. Ihr Otterngezüchte, ihr Schlangenbrut, wer hat euch befohlen, den zukünftigen Zorn Gottes zu entrinnen? Du siehst also, der hat gegen den Tempel gewettert, gegen die Kirche gewettert, würde ich sagen, gegen das Establishment gewettert und hat gegen den Herodes auch gewettert, der war politisch. Du siehst also, du kannst nicht nur lieben Heiland, vom lieben Heiland sprechen. Du musst auch politisch werden, du musst jetzt eine Antiposition einnehmen. Das war Johannes. Johannes wurde zwar im Priestergeschlecht hineingeboren, Lukas 1, Vers 5 und Vers 13, kannst nachlesen. Nach dem Gesetz, nach der Vorschrift hätte er Priesterklamotten tragen müssen, Talar, schön mit Ornamente und dann im ganzen Steinchen auf der Brust. Und was passiert? Du siehst also, wenn du die Bibel liest, was die Priester alles tragen mussten. 2. Mose 28, kannst du nachlesen. Ich will das nicht lesen, das ist mir gar nicht wichtig. Weißt du, Gott hat alles über Haufen geworfen und sagt, etwas Neues fängt jetzt an. Nicht das Äußere zählt, sondern das Innere zählt. Wie das Herz ist. Das ist ausschlaggebend. Nicht, was für Klamotten du trägst. Du kannst in Ledern Kleider laufen, in Jeans laufen, in Kamelhaar laufen und so weiter. Der Johannes hätte keine Heuschrecken fressen müssen, Entschuldigung, sondern der hätte feines Mehl essen müssen, schön gemahlen und nur mageres Fleisch. Das war, was ihm zustand als Priester, als hoher Priester. Fleisch der Opfertiere umsonst, da hätte er vom Tempel bekommen, 3. Mose 2, kannst nachlesen, diese Geschichte. Und hier, Johannes knüpft nicht an diese priesterlichen Traditionen. Er trägt lieber ein Gewand mit Kamelhaaren, einen ledernen Gürtel, Heuschrecken und wilden Honig, also nicht nur schönen, geschleuderten Honig, nein, wilden Honig, so richtig. Und dann lutschte das runter. Er handelte unzivilisiert. Johannes der Täufer lebt unzivilisiert, handelt unzivilisiert, ungesittet. Das ist es, wie er anfängt seinen Dienst. Er widersprach all den religiösen Vorschriften. Er wirft alles über Haufen. Wenn wir Gott erleben möchten, wir müssen neue Wege gehen. Aber zuerst musst du alles auf Seite schaffen, beseitigen, bereinigen und Ordnung schaffen. Und dann kannst du wieder sauber anfangen. ein Priester in Kamelhaarmantel. Das ist ja katastrophisch. Das ist ja Schock und Schande. Verstehst, ein Kamel war unrein in den Augen der Priester, der Juden insgesamt. Ein Kamel, ein unreines Tier. Ja, 3. Mose 11, lesen wir mal nach. Also unrein, unrein. Und genau diese unreinen Klamotten trägt er. Und stellt sich so hin und Gott hat mich gesandt, Gott hat mich geschickt, euch das Heil zu verkündigen. Außerdem lebte Johannes an einem unzivilisierten Ort in der Wüste, Lukas Kapitel 3, Vers 2. Wo kein Mensch kaum haust und so weiter, aber dort haust er. Johannes hielt nichts von der Vermischung von Kultur, von Religion, vom Stadtleben, von der Zivilisation, alles überhaupt. Jetzt fängt er von unten mit der Picke wieder ganz von vorne an. In Matthäus 11, Vers 11. Und da allen Menschen, Jesus sagt es selbst, das ist aus dem Mund Jesu, unter allen Menschen hat es keinen Größeren gegeben als Johannes den Täufer, eine Adventsgestalt. Keinen Größeren als Johannes den Täufer, warum auch immer. Johannes war bescheiden, er wusste, ich bin nichts Besonderes, ich bin nur eine Stimme eines Predigers in der Wüste, ich predige das Evangelium, die Ankunft des Messias, ich kündige ihn an. Johannes lebte nicht nach einer Schablone, Adventgestalten. Wisst ihr, wir möchten uns auch selbst hineinversetzen. Ich möchte eine Adventsgestalt sein. Ich möchte nicht nur sagen, dass damals früher, das war eine wunderbare Geschichte, was früher war, das interessiert mich heute nicht. Weißt du, ich muss mich immer wieder fragen, was habe ich heute davon? Was kann ich aus der Geschichte lernen? Was kann ich vom Johannes den Täufer heute lernen, von dieser Adventsgestalt, von dem Boten Gottes, den Gott gesandt und geschickt hat? Er passte nicht in seinen Zeitgeist hinein. Weißt du, in der Norm dieser Welt, ja, war ein Outsider, ein Außenseiter. Er rennt nicht hinter dem hohen Priester, hinter ein Amt. Ich möchte auch ein Priester sein. Nein, er ist ein Priester. Und er dient unten am Jordan als ein Priester. Und tauft die Leute in den Tod Jesu Christi. Übrigens, Silvester haben wir Taufe. Fällt mir wieder ein. Wer noch nicht getauft ist, sollte sich darüber Gedanken machen, ob er nicht getauft werden möchte. Und es ist ein Vorrecht. Aber dieser Johannes taufte, wer da will, freiwillig. Aber als er diese Priester sah, die so scheinheilig waren, wir lassen uns auch taufen. Weißt du, er macht keine Show. Weißt du, das wäre toll. Ich sage, ja Mensch, guck mal, sogar die kapieren das, sogar die begreifen das. Aber es interessiert ihn gar nicht. Ihn interessiert nicht, wer ihm nachläuft und wer da mitmacht und so weiter. Ob die hohen Priester damit einverstanden sind oder nicht. Er buhlt nicht um ihre Gunst. Es geht ihm nicht um Stimmung der Leute. Er weiß, Gott hat mich berufen und ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Er schmeichelt den Leuten nicht. Und wenn du Kind Gottes sein willst und Gott dienen willst, sollst du aufhören, Leuten zu schmeicheln, Leuten zu gefallen. So was für Menschengefälligkeit zahlt sich nicht aus. Menschengefälligkeit zahlt sich nicht aus. Das rächt sich bitter. Jede Gefälligkeit rächt sich bitter. Und er schmeichelt dich. Er sagt klipp und klar, ihr Otterngezüchter, die Axt ist schon an den Bäumen gelegt. Wer hat euch, ich sage immer, wir stammen von Abraham ab, aber was wisst ihr das überhaupt genau? Wie wollt ihr das beweisen, dass ihr von Abraham abstammt? Habt ihr den Stammbaum dabei? So, er lässt sich nichts vormachen. Er geht seinen Weg schnurstracks. Er denkt nicht einmal daran, etwas anderes zu sein, was er ist. Er weiß, Gott hat mich so gewollt und ich diene so, wie Gott mich beauftragt hat. Er lässt sich nicht verbiegen. Auch nicht jetzt, ja, du bist ein Priester, so ein hohen Priesterkind macht sowas nicht. Doch, der macht das recht. Weil er von Gott berufen ist. Schon der Name ist von Gott gegeben worden und dann sein ganzer Lebensstil. Er ist nicht der Verheißene, aber er wurde verheißen. Das ist interessant. Er wurde von Gott verheißen, aber er ist nicht der Verheißene. Er sagt klipp und klar, ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Der andere, der kommt nachher. Der nach mir kommt, der ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert und würdig, ihm sogar die Schuhriemen aufzumachen. Du siehst also, ein demütiger Mensch, ein von Gott gesandter Mensch, ein Gott hingegebener Mensch, das sind Adventgestalten. Die richten sich nicht nach Gott und nicht nach Menschen, nicht nach Umstände, nicht nach der Situation und nicht nach Gefühle und nicht, was die Leute denken und sagen und schreiben. Er ist nicht der, nach dem die Leute Ausschau hatten. Er könnte sagen, denn er ist ja verheißen, denn in der Prophetie der Bibel, der Elia muss zuerst einmal kommen. Und viele Leute glauben, der Johannes der Täufer wäre der Elia gewesen. Diese Reinkarnation von Elia. Aber er war mehr als der Elia. Er war der Vorläufer Jesu Christi. Er war ein Realist. Er nützt nicht die Stunde der Gunst und sagt, jetzt packst, jetzt machst du es. Es braucht nicht die Erwartung der Leute. Jetzt lass ich mich als König krönen. Nein, er dient Gott, macht das, was er will. Und als die Zeit ist zum Abdanken, dankt er ab. Und seine Jünger werden Jesu Jünger später. Er sucht nicht, sich zu profilieren. Er gibt den Leuten nicht die Antworten, die sie gerne hören würden oder möchten. Er bietet sich den Leuten nicht an und er betet auch nicht für die Leute. Er ist sehr hart, knallhart. Was hast du getan? Bekenn deine Sünden und dann taufe ich dich. Weißt du, wenn es heute passieren würde, wenn ich bei der Taufe hier Leute aufrufen würde, bevor ich euch taufe, bitte bekennt eure Sünden. Oh, was da rauskommen würde. Verstehst du, und was da offenbar werden würde? Aber nein, Jesus hat uns die Sünde vergeben und wir sind frei und wir werden nur in seinen Tod getauft heute. Aber damals war das sehr radikal. Er predigt Umkehr, nennt die Sünde beim Namen, du Kriegsmann, du Zöllner, du Handwerker, was auch immer war. Er hat von ihnen das verlangt, dass sie anständig leben und anständig handeln und die Leute behandeln. Er nennt die Sünde mit Namen. Die Leute damals waren so verdorben und er sagt, das muss zuerst mal bereinigt werden, bevor der Messias kommt. Wir müssen Ordnung schaffen. Und bevor Jesus in unserem Leben sich offenbart, auch das gehört, der Gottesdienst heute Morgen gehört auch dazu zur Wegbereitung Jesu, dass Jesus kommen kann, dass Jesus sich offenbaren kann, dass Jesus zu uns reden kann, dass Jesus uns segnen kann. Also nicht nur, Herr, heile mich. Und da ist noch so viel Sünde. Stell dir mal vor, du wirst geheilt mit der Sünde. Da kommt nur Krebs und Geschwür und Eiter und alles andere. Zuerst muss die Sünde bereinigt werden, das Unrecht, die Ungerechtigkeit. So, er sagt, was er sagt, zu dem steht er auch schon mit seinem ganzen Lebensstil. Kamelhaarmantel, wilder Honig, verstehst du, das wissen die Leute. So lebt der Prophet Gottes. Die Boten Gottes, die Gesandten Gottes haben einen klaren Sendungsauftrag. Sie weichen nicht davon ab, sie machen keine Kompromisse. Sie tun das, was Gott ihnen gesagt hat und nicht mehr und nicht weniger. Und Geschwister, genau das ist Advent. Wir sollten nicht mehr und nicht weniger tun, als das, was Gott uns beauftragt hat. Alles, was zu viel ist, ist vom Übel. Jedes Wort, zusätzliches Wort, was Gott nicht gesagt hat, ist Sünde. Wir sollen also nur das tun, was Gott gesagt hat. Die Ankunft Jesu wurde also gut vorbereitet, gründlich vorbereitet von den Propheten. Die Propheten haben geweissagt und jetzt kommt der Johannes und predigt ganz Judäa. Alle kommen raus, die hören im Tempel. Du, da unten ist einer, ein Verrückter. Aber wir wollen mal prüfen, ist er wirklich so verrückt? Aber der war nicht verrückt, der war ganz normal, ganz sachlich, ganz nüchtern. Also ich habe die Geschichte von Johannes den Täufer gründlich studiert, auch die Geschichte der Essener. Jedes Mal, wenn ich unten in Israel war, hat mich diese Geschichte fasziniert und ich habe auch verschiedene Arbeiten darüber geschrieben, über die Essener, das hat mich beschäftigt. Was sind das für Leute? Was haben sie gemacht? Was haben sie gepredigt? Denn Johannes war nur ein Teil dessen. Er war wahrscheinlich so der, zu der Zeit, zu diesem Zeitpunkt der oberste Boss dieser Vereinigung. Und das, was die hatten, das finden wir später in der Gemeinde Jesu. 12 Patriarchen oder 12 Älteste haben sie, sie hatten alles gemeinsam, alle Güter gemeinsam, diese Gütergemeinschaft, das finden wir in der Apostelgeschichte wieder, und sie hatten alles gemeinsam. Das waren die Vorläufer, und wir haben alles im geistlichen Leben Vorläufer. Also, es waren die auf das Reich Gottes warteten, das Neue Testament hat sehr viel von ihnen übernommen. Paulus war auch dort, da heißt es, steht ja nicht, dass er bei seinen Essenen war. Aber das heißt es, und er war in der Wüste Arabiens. Das war genau dort. Und dort habe ich vom Herrn empfangen. Und Lehrer der Gerechtigkeit und dergleichen, was er dann schreibt, Kinder des Lichts. Der war dort und hat gelernt, in der Wüste Arabiens. Nur nebenbei. Im Qumran, Zentrum der Essener. Und man hat lange Zeit nicht gewusst, man hat nur von Flavius gewusst, dass er über die Essener schreibt. Und erst 1948 hat man da in Qumran diese Schriftrollen gefunden und man hat festgestellt, genau das gleiche wie der Flavius, das stimmt überein, vollkommen überein, was dort passiert ist. Die Essener lebten zurückgezogen, beteiligten sich nicht an den Festen, öffentlichen Festen der Juden und am Tempel wollten sie nichts zu tun haben, das war für sie unrein. Deshalb auch unser Herr Jesus hat zweimal den Tempel gereinigt. Ihr habt sie zu einer Räuberhöhle gemacht. Verstehst? Dieser Geist von der Essene, vom Johannes den Täufer, dieser Geist bricht da durch. Nur nebenbei. Diese Abtrennung von Judentum war im 2. Jahrhundert vor Christus ist passiert. So nach dem Kampf der Makkabäer wurde neu geordnet alles. Und er hat eine kritische Haltung, diese Essene. Und Johannes hatte eine sehr kritische Haltung gegen das Establishment. Und deshalb, wir werden eines feststellen, Menschen, die mit Jesus leben, entschieden mit Jesus leben, die werden immer eine Anti-Einstellung haben zu der Regierung, zu der Kirche, zu den Freikirchen, zu dem ganzen System. Die werden immer eine Anti-Stellung haben. Warum? Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Das ist die Botschaft des Neuen Testaments. strebt nach einem neuen Leben. Und in der Taufe des Johannes, was er da predigt und so weiter, klingt es rüber. Also es kommt rüber. Ihr Otterngezüchte, ihr Schlangenbrut. Verstehst du, wer hat euch geboten, den zukünftigen Zorn Gottes zu entfliehen? Und dann, sie haben das Reich Gottes buchstäblich erwartet. Was wir an Abendmahl feiern und so und dergleichen, das gab es also auch bei den Essenern in Qumran. Sie hatten diese Mahlgemeinschaften. Weißt, wir haben so viele Ähnlichkeiten, so viel Dings. Natürlich, Jesus ist jetzt das Zentrum für uns. Das sind nur Vorläufer gewesen, nur Schattenbilder. Und aber ihre Theologie war, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Wir wollen mit dem System nichts haben, mit diesem jüdischen Kalender wollen wir auch nichts haben. Und deshalb werdet ihr merken, wenn ihr die Bibel ein bisschen liest und da fällt euch, dann sagt ihr zuerst mal, ja, das sind nur Widersprüche, wir finden so viele Widersprüche. Und du wirst einen Haufen Widersprüche finden. Denn Jesus richtet sich nicht nach dem Kalender der Juden. Ihr Fest ist da und da und er sagt, ich gehe nicht hin. Und erst dann und dann passiert das. Und auch die, wo Jesus gekreuzigt wird, ist nicht passiert nach dem Kalender der Juden, sondern nach der die Kreuzigung Jesu geschah nach dem Kalender der Essener, was aus der Wüste kam. Weißt du, das war ein Tag vorher und was auch immer gewesen ist. So, wir finden so viel Übereinstimmung, nur nebenbei, aber das sind alles Wegbereiter. Und du weißt auch gar nicht, diese vorlaufende Gnade, was auch in deinem Leben, wie Gott da vorbereitet hat. Jeder Mensch erlebt Advent. In irgendeiner Art und Weise. Irgendwie kommen Leute, erzählen dir, holen dich raus aus dem System. Zu sagen, glaub nicht alles, prüfe das, überleg dir einmal, lies mal nach. Da kriegst du ein Buch in die Hand oder klickst irgendwo im Internet und plötzlich stößt du auf bestimmte Sachen. Die Essener wollten rein und heilig sein, das war ihr Motto. Und das ist auch das Motto, was Paulus nachher den Gemeinden weitergibt. Ich möchte dem Herrn eine Braut darstellen, ohne Flecken und Runzeln. Also, ich will das nur, dieses Kombinieren und Zusammenbringen. Sie wollten nur eins sein, eins im Geist. Die Pharisäer, die wollten sich der Welt anpassen, dem Hellenismus, dem Griechentum. Und das alles vermischen, das war ihr System. Oder die Sadduzäer auch ganz bestimmt und die machten nach wieder Kompromisse. Aber Jesus sagt, nee, wir gehen geradeaus, wir gehen unbeirrbar unser Weg. Die Essener waren extrem vielleicht in einer Sache. Die waren in so vielen Sachen extrem zurückgezogen, bescheiden. Auch der Gott dienen will heute, meine Lieben, das ist das Problem. In der Adventszeit, in der Erwartung des Herrn, die auf den Herrn warteten. Simeon und Hanna gehörten wahrscheinlich auch dazu, zu dieser Clique. Die Armen im Geist, deshalb in der Seligpreisung heißt es nicht nur die Armen, weißt du, wir denken immer an die Armen, aber die Armen im Geist, die alles aufgegeben haben und die sich nur auf den Herrn konzentrierten. Nur auf den Herrn konzentrierten. So, sie waren, die Essener waren sehr konzentriert auf den Lehrer der Gerechtigkeit. Sie haben fast 20 Stellen, wo sie am Tempel kritisierten. Sie waren sehr radikal für die Reinigung, für die Heiligung, für die Nachfolge konsequent. Gott wird uns segnen, wenn wir konsequent und kompromisslos sind. Und das ist, was der Johannes predigt. Und da bringt er sich ein. Und er legt die Weichen, die bestimmt die Richtung auch und so weiter. Die Erkenntnis gibt er weiter. Als Sohn eines Priesters. Und er war derjenige, der auch Jesus taufen durfte und konnte. Und Jesus wäre nie unser Heiland geworden, wenn Johannes den Täufer ihn nicht getauft hätte. Er war derjenige, der irgendwann als hoher Priester bei einem Heiligungsritual nimmt die Sünden des Volkes und legt auf diesen Bock und schickt den Bock in die Wüste. Das konnte nur der Johannes der Täufer machen als hoher Priester. Und er legte die Sünden des Volkes auf Jesus. Da kommt das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Und dann legt Johannes die Hände und tauft Jesus. Und er ist unser Heiland geworden. Und das von dem Moment, Jesus wurde uns zur Sünde gemacht. Von wem? Nicht von den Menschen. Vom Johannes den Täufer, dem Vorläufer. So, Jesus und die Essener gingen nach dem Sonnenkalender und nicht nach dem Mondkalender der Juden. In Johannes 5, Vers 1 kannst du nur ganz schnell so überfliegen, wenn du willst, und nachprüfen, ob der Bruder Matthäus auch die Wahrheit sagt. Und da heißt es, danach war ein Fest der Juden. Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Ein Fest der Juden. Oder Johannes 6, Vers 4. Es war kurz vor dem Fest der Juden. Also es wird etwas betont, das Fest der Juden. Nicht irgendeines. Die Juden, ihr Fest, war vom hohen Priester im Tempel bestimmt. Die Essener richteten sich nach Gottes Feste. Und nicht nach dem Feste der Juden. Und deshalb, wenn jetzt heute Juden kommen zu mir und sagen, wir müssen die jüdischen Feste feiern, für mich ist das Blödsinn. Halte ich nichts davon, weil das stimmt sowieso nicht alles, ihre ganze Berechnung. Verstehst du, wann ist Sabbat, wann geht die Sonne oder Mond auf? Ja. Wir müssen uns nicht nach den Juden richten, wir müssen jetzt nach Jesus richten. Das ist das Neue, was er gebracht hat. Und die ersten Christen kamen nicht am Sabbat zum Gottesdienst. Die ersten Christen kamen am ersten Tag der Woche, das war Sonntag, für uns jetzt hier, erster Tag der Woche zum Gottesdienst zusammen. Das Abendmahl feierten sie am ersten Tag der Woche. Die feierten dann nicht am Sabbat das Abendmahl. Und Passamal müssen wir auch nicht feiern. Wir sind nicht aus Ägypten rausgezogen. Wir sind aus der Sünde, aus der Welt rausgezogen. Für uns gibt es ganz andere Feste. Wir feiern Weihnachten, wir feiern Ostern, wir feiern Pfingsten. Das sind diese christlichen Feste. Und die haben eine ganz andere Bedeutung, einen ganz anderen Sinn. Und nicht prüfe mal, geh mal der Sache nach auf dem Grund. Gott hat was Neues uns geschenkt durch Jesus Christus. Und viele Menschen laufen da in falsche Weichen, wundern sich, das funktioniert bei mir nicht, das klappt gar nicht. Weißt du, da bete ich und mache und Gott hört nicht mein Gebet. Weißt du, wenn die Voraussetzungen falsch sind, das funktioniert nicht. Die Ausgangsbasis muss stimmen. Und wenn die Ausgangsbasis nicht stimmt, dann ist ja alles verkehrt. Und die Essener sahen die Wüste als den Ort, Jesaja 40, Vers 3, den Ort, der dem Herrn vorbereitet wird. Aus der Wüste kommt der Messias. Aus der Wüste. Ihrer Ansicht nach ist Israel damals von der Wüste reingekommen, über den Jordan. Das war auch die Stelle etwa, wo Israel das gelobte Land betreten hat. Genau dort taufte Johannes. Weißt du, die versuchen diese Geschichte wieder ganz neu aufzurollen. Wir fangen was ganz Neues. Wir fangen von vorne. Wir machen nicht am alten Zeug weiter. Ich habe gestern euch gesagt, man füllt neuen Wein nicht, den frischen Wein nicht in alte Schläuche. Die haben nicht mitgemacht. Die haben etwas ganz Neues angefangen und konsequent weitergemacht. Wir fangen was Neues an. Und die Essener glaubten, das ist nach ihrer Überzeugung gewesen, sie wären das wahre Israel. Natürlich glauben auch viele Christen heute, sie wären das wahre Israel. Verstehst du? Aber wir müssen nicht nur glauben, sondern wirklich sein. Weißt du, vom Jesu kommen und so weiter, Jesu hat tausende gepredigt. Und diese kamen, die auf das Reich Gottes warteten, die waren geduldig, die haben zugehört. 3 Tage lang und erst ohne Essen und hörten sie der Predigt des Jesus zu. Und Jesus hat einfach Johannes der Täufer hat die Leute vorbereitet. Eigentlich bin dankbar, ist so wichtig, dass du innerlich vorbereitet bist auf Jesu kommen, Jesu erscheinen, Jesu reden, Jesu wirken. Nicht nur, Herr, rede, ich brauche ein Wort ganz schnell, bitte, bitte, bitte. Nein, innerlich vorbereitet, innerlich reif werden auf die Stimme Gottes. Von dort kommt auch die ganze Endzeiterwartung. Weißt, die Christen haben nicht alles übernommen. Weißt du, die sind auch nicht keine besonderen Leute, aber das Gute prüft alles und das Gute behaltet. Sie haben bestimmte Wahrheiten übernommen. So, das Freudenmahl. Weißt du, diese Gemeinschaft. Und deshalb spricht Jesus immer wieder vom Hochzeitsmahl. Immer wieder Freudenmahl, Hochzeitsmahl. Das ist das Mahl der Gläubigen, Hochzeit des Lammes. Und dann Söhne des Lichts oder Söhne der Finsternis, das sind diese Adventgestalten. Und dann die Gütergemeinschaft. Und mir ist gestern beim Predigen ein Gedanke groß geworden, das möchte ich heute nochmals wiederholen, weil einige es nicht gehört haben. Weißt du, die ersten Christen waren ein Herz und eine Seele. Das heißt nicht, dass sie alle nur ein Herz hatten, nein, die waren mit dem Herrn Jesus einverstanden. Die haben die Einstellung und den Geist Jesu gehabt. Und das hat sie vereint, das hat sie verbunden, das hat sie zu Gottes Kindern gemacht. Ein Herz und eine Seele. Da hat nicht der in der Richtung gezogen, der jene in jene Richtung gezogen und der das geglaubt und das für sich gewirtschaftet oder für den gewirtschaftet. Nein, die haben sich nur auf den Herrn konzentriert. Ein Herz und eine Seele. Unser lieber Johannes, der heroldet in der Wüste, verkündigt in der Wüste. Jesaja Kapitel 51, lass uns aufschlagen und gucken. Es sind ein paar gute Gedanken, die ich lesen möchte. Wach auf, bekleide dich mit Macht und mit dem Arm des Herrn. Wach auf. Das ist, was dein Herold will, was der Prediger in der Wüste will. Leute, wacht auf. Messias kommt. Der Verheißene ist schon mitten unter uns. Der wandelt schon unter uns. Ich kann mir vorstellen, der Herr Jesus hat öfters zugeguckt, wie der Johannes tauft. Denn die haben sich gekannt. Denn der Johannes hat Jesus gekannt, noch bevor er geboren wurde. Da heißt es, als die Mutter Maria kam und die Elisabeth schwanger war, da hüpfte das Kind im Bauch der Mutter, war voll Heiligen Geistes. Der Thomas, im Thomas-Evangelium heißt es, der Johannes der Täufer wurde sogar beschnitten im Mutterleib. Der hat keine Beschneidung gebraucht. Der hüpfte vor Freude, als die Mutter des Herrn kam. So, wach auf, wach auf. Wach auf, wie in den frühen Tagen, wie bei den Generationen der Vorzeit. Wach auf. Warst du es nicht, der die Rahab zerhieb und den Drachen durchbohrte? Warst du es nicht, der das Meer austrocknen ließ, der Herr hier? Warst du nicht, der die Flut aufgehalten hat, die Tiefen des Meeres? Wach auf, der kommt, der Erlöser kommt. Er zieht hindurch. Und überall, wo der Herr einmal durchgezogen ist, ist total anders. Wenn der Herr einmal durch dein Leben durchgegangen ist, ist dein Leben nicht mehr das gleiche. Wenn der Herr durch eine Situation durchgegangen ist, bist du nicht mehr das gleiche. Wach auf, der Arm des Herrn, das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, durch den alles gemacht worden ist und zu dem alles gemacht worden ist, wach auf, der kommt. Und wir müssen auch wahrscheinlich heute aufwachen, vielleicht kommt der Herr Jesus schneller, als du denkst. Und ich denke, wir stehen vor der Wiederkunft Jesu. Ich werde nie vergessen, Gott hat mich korrigiert, auch was die Wiederkunft Jesu anbetrifft. Ich habe Plakate gedruckt und in Stuttgart damals diese Plakate aufgeklebt, überall mit unserer Jugend. Jesus, komm bald wieder, eine rette deine Seele. Weißt du, und ich war stolz und dankbar und habe mir was eingebildet. Weißt du, wir haben jetzt die Botschaft Jesu verkündigt. Und plötzlich sagt mir der Herr Jesus, Johannes, was hast du erzählt? Jesus kommt bald wieder. Jesus ist schon bereits gekommen, vor 2000 Jahren. Und Jesus ist bereits in der Gemeinde, wo zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen. Und dass Jesus wiederkommt, ist eine Botschaft nicht für die Welt, für die Gläubigen. Gläubige sollen aufpassen, sollen wach sein, so wie ich gelesen habe. Wach auf, wach auf, wach sein. Der Herr kommt zu einer Stunde, wo er es nicht meint. Hab Öl in deine Lampe. Sei bereit. Das gehört zum Advent. Nicht nur, dass du jetzt sagst, ich glaube an die Wiederkunft Jesu. Die wird schneller sein und plötzlicher passieren, als du denkst. Aber er ist da, er ist gekommen. Und den ungläubigen Menschen draußen auf der Straße, deinen Freunden, Bekannten, dann musst du nicht sagen, Jesus kommt bald wieder. Der hat keine Ahnung, was es ist. Du musst sagen, er ist gekommen. Bethlehem, Weihnachten, das ist die Botschaft, was du deinen Nachbarn erzählen solltest. Jesus ist gekommen, um den Starken zu verjagen. Lukas Kapitel 11, Vers 21. Advent ist, Gott erhebt sich, Gott regt sich, da tut sich was. Das Reich Gottes bricht an. Wach auf! Weißt du, du solltest viel mehr sehen, wo arbeitet Gott, wie arbeitet Gott. Wo ist Gott in Bewegung, in Aktion? Wo bahnt sich meine Erlösung? Wo bahnt sich was Neues an? Jesaja 65, Vers 18. Denn ich mache aus Jerusalem, und gemeint ist das himmlische Jerusalem, von Engeln und von Menschen, geheiligten, geretteten Menschen, ich mache Jerusalem zu einem Jubel, und seine Einwohner sollen jubeln vor Freude. Ich will über Jerusalem jubeln und mich freuen über mein Volk. Weißt du, Gott will sich wieder über sein Volk freuen. Das ist Advent. Und nie mehr hört man lautes Weinen und Klagen in den Gassen Jerusalems. Und das muss hier passieren. Heute in Jerusalem ist lauter Elend, Katastrophe. Da ist lauter Spannungen, lauter Durcheinander. Dort herrscht Chaos und Terror. Aber hier, Gott sagt, ich will Jubel schaffen. Wisst ihr, wenn Gott etwas erreicht hat in unserem Leben, etwas bewirkt hat, dann wird er die Tränen abgewischt haben. Nach Jesaja 25, Vers 8. Der wird abwischen die Tränen von unserem Angesicht, die Hütte Gottes unter den Menschen, die Gegenwart Gottes. Jesus ist gekommen. Die Predigt, wenn Johannes heute predigen würde, er würde nicht mehr sagen, Jesus kommt, sondern Jesus ist gekommen. Jesus ist da. Begreife, erfasse seine Gegenwart. Genieße die Gegenwart des Herrn. Jesus ist da. So, er ist nicht mehr in der Wüste oder er ist nicht mehr dort. Jesus ist da, wo zwei oder drei sich versammeln in seinem Namen. In wessen Namen bist du heute hierher gekommen? Wie bist du hierher gekommen? Warum bist du hierher gekommen? Frag dich einfach. Nur aus Gefälligkeit? Jemand zur Liebe oder weil du etwas tun darfst und kannst oder nur dich aufwärmen darfst? Warum bist du hierher gekommen? Was ist der Grund deiner Ankunft? So, der Erlöser ist da. Und da musst du jetzt nicht irgendwo hinpilgern. Dort ist Christus, da ist Christus und da ist Christus und da ist Christus. Das ist Haschen nach Wind. Der Erlöser ist da. Er kommt nicht zum Vatikan oder nach Mekka oder nach Jerusalem. Dort herrschen die Dämonen und die Teufel. Dort wird sich der Antichrist hinsetzen im Tempel und so weiter. Nein, dort musst du gar nicht suchen in Jerusalem, ich suche Jesus in Jerusalem. Nein, er ist hier, wo du bist. Und gestern ist mir so groß geworden, wo wirst du Jesus finden? Wo begegnest du Jesus? Auf dem Friedhof. Du begegnest Jesus im Krankenhaus. Du begegnest Jesus im Gefängnis. Du begegnest Jesus im Armenhaus. Du begegnest Jesus da, wo Mangel ist, wo Not ist, wo Elend ist. Dort ist Jesus anzutreffen, bei den Aussätzigen. Du wirst Jesus nicht finden in der Kathedrale, im Tempel irgendwo. Da hörst du nur Peitschenhiebe von ihm. Aber da hörst du nicht seine lieben Worte, mein Kind, mein Sohn, die sind deine Sünden vergeben. Das Reich Gottes bricht an, anders als wir denken. Dort am Jordan, als die Menschen sich ausmalen. Das Reich Gottes bricht total anders. Nicht mit Pauken und Trompeten, mit Glanz und Gloria, mit dem ganzen Kirchmess und Kirchrummel und Kirchweih und was alles ist, verstehst du, und all das, was wir so unter Jesu Wiederkunft vorstellen, nur Backen und nur Glockengeläut und Klimbim und die Kassen klingen. Das kommt in Niedrigkeit, in Bescheidenheit. Unscheinbar, so kommt der Messias. Und so wie Johannes dort predigt, er predigt, Jesus wird kommen. Und wie kam er? Im Stall. Jesus kam nicht im Palast des Herodes. Er ist im Stall zur Welt gekommen. Ganz einfach. In Niedrigkeit. Ganz unmerklich. Es war kein Raum in der Herberge. Na ja, gut, in dieser Garage kannst du Maria entbinden, wenn du willst. Wenn Gott einen sendet, dann versucht der Teufel, alle Türen zu blockieren, zu verschließen. Und das funktioniert nicht, das läuft nichts mehr und so weiter. Bringt alles in Verruf, alles durcheinander. Zu 99% nennen die Kirchen solche Leute wie Johannes den Täufer als falschen Propheten. Verstehst du? Was? Der ist nicht mit uns einverstanden, der wettert gegen uns, der predigt gegen uns. Ja, aber der hat die Wahrheit gesagt. Stell dir mal vor, wenn heute Martin Luther aufstehen würde und in der evangelischen Kirche irgendwo, nicht nur Wittenberg, verstehst du, dort ist die Tür schon verrammelt und verriegelt, aber irgendwo nur sagt, ich bin der Martin Luther, dürfte ich euch ein Wort Gottes bringen? Die würden den Kopf überaus schmeißen. Verstehst du, das, was damals Luther gepredigt hat, gegen den Papst, gegen den Ablass, gegen den ganzen Unfug, was in der Kirche gang und gäbe war. Martin Luther war auch so ein Johannes der Täufer und ein Reformator. Und die Kirche hat einen Bann über ihn verhängt. Und er hat sich nicht unterkriegen lassen, weitergeschrieben, weitergepredigt. Und seine Botschaft war, also der Teufel sagte, hör auf mit diesem Unsinn, nahm er den Tintenfass und schleudert gegen die Wand. Und damit hat er den Teufel besiegt. Mit seinen Botschaften, die bis heute leben. Aber stell dir mal vor, Martin Luther würde heute aufstehen. John Wesley würde heute aufstehen. Was würde er von seiner Methodistenkirche denken? Wo bin ich denn? Ich bin ein Fremdkörper. Hier passe ich gar nicht rein. Und er würde genauso anfangen wie Johannes der Täufer. John Wesley, der ist von seinem Gaul nicht mehr runtergestiegen. Der war schon so steif vom Reiten damals, von den Gottesdiensten. Und er hat einmal gesagt in einer Predigt, er ist mit dem Gaul, seinem Pferd in die Kirche reingeritten meistens, weil er nicht mehr runter wollte. Und hat gesagt, mein Pferd, mein Gaul hat mehr Menschen zu Jesus kommen sehen, als mein Pfarrer in seinem ganzen Leben. Verstehst du? Und sein Pferd, bleib ruhig, ich muss noch meine Predigt halten. Verstehst? Und ja, du siehst ungewöhnliche Leute. Und ungewöhnliche Leute erreichen die Menschen. Beim Spörtchen heißt es von ihm, er hat jahrelang dort in seinem Tabernakel gepredigt in London. Vom Spörtchen heißt es immer, wenn er Schluss war, ist er die Treppe runtergerutscht, dass die Leute sagen, das müsst ihr gesehen haben, diesen verrückten Prediger. Der rutscht von der Kanzel runter und dann raucht er seine Pfeife. Ja, und dann kommt natürlich andere Leute, ja, das kann man nicht machen. Ja, er hat es gemacht. Und dann kommt der Modi zu ihm, ein anderer Evangelist, ein Amerikaner, der wollte unbedingt schon mal Spurgeon sehen, hat so viel von ihm gehört. Dann sagt er, Bruder, was machst du nach dem Gottesdienst? Hier in der Kirche, du verabschiedest die Leute und du rauchst deine Pfeife, deine Zigarre. Er sagt, ja, ist das verboten? Wo steht, dass es verboten ist? Ich will jetzt nicht dich zum Rauchen ermutigen. Nein. Und dann schimpft er, der Modi sagt, also, dann kann ich das, ich kann deinem Wort nicht glauben. Dann sagt der Bruder, ich kann dir dein Wort auch nicht glauben. Du bist viel zu dick. Verstehst du? Du bist viel zu dick. Und so siehst du es. Jeder hat so ein Handicap, jeder hat ein Problem. Und seine Schwachheit, ja. Deshalb. Aber sie beide predigt und weiter, der ist die Richtung gegangen und spürt schon die Richtung gegangen und so weiter. Und sie haben dann stehen gelassen und aufgehört, da jemanden in den Himmel zu heben. Weißt du, jeder hat ein Handicap, damit du die Leute nicht in den Himmel hebst. Auch der Johannes der Täufer, Kamelhaar, wilder Honig, Heuschrecken. Psch. Verstehst? Ameisen hat er gegessen und alles, was so Heuschreckenart waren damals. Wenn du den Herrn Jesus kennst und den Herrn Jesus begegnet bist, lebst du ganz anders, denkst du ganz anders, handelst du ganz anders, reagierst du ganz anders. Später ist Johannes der Täufer im Gefängnis. Und der Herodes holt ihn ab und zu mal, ich will dich hören. Denn er sagt die Wahrheit. Es gibt heutzutage so wenig Leute, die einem die Wahrheit sagen. Und Johannes hat ungeniert die Wahrheit gesagt, das ist nicht recht, was du da machst. Das war seine Berufung, Boten Gottes, die verrichten ihre Arbeit, die gehen ihren Weg, sie haben eine Offenbarung von Gott, dein Reich komme, dein Wille geschehe, das ist ihre Botschaft, dem dienen sie. Und Geschwister, wenn wir Boten Gottes sind, wenn wir Gesandte Gottes sind, wir müssen auch konsequent und kompromisslos Gott dienen. Oder wenn und aber, oder vielleicht. Ja? Jesus sagt dem Johannes, selig sind, als er nachher sagt dem Johannes, was da passiert, Lahme gehen, Blinde sehen, Taube hören und so weiter. Und den Armen wird das Evangelium verkündigt. Selig sind, die an mir keinen Anstoß nehmen. Und Jesus ist auch ein Ärgernis. Jesus sagt ja, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Denn ich bin nicht so, wie ihr denkt, dass ich bin. Ihr werdet euch alle an mir ärgern. Und selig ist, und auch Johannes der Täufer, der war im Zweifel, war nicht sicher, ist das der jetzt oder ist es das nicht? Dieser Messias, dieser Verheißene, selig ist jeder, der sich nicht an mir ärgert und Anschluss nimmt. Kein Anschluss an den Propheten, an diesem Johannes den Täufer, mit seinem Kamelhaarmantel, mit seinem ledernen Gürtel und seinen Essgewohnheiten und was weiß ich alles, und seinen Praktiken, runter und das Wasser, verstehst du, taufen, nicht nur irgendwelche rituale Handlungen. Nein, Johannes hat was ganz Neues gebraucht. Der Jude tauft sich selber, geht selbst runter, verstehst du, das ist alles Humbug. Das kannst du in der Badewanne machen. Aber hier wird ein anderer, der dann einen tauft. Der Täufer, Johannes, der Täufer. Nicht nur ein Ritual, er hat mit den ganzen Ritualen gebrochen. Wenn du was Neues anfangen willst und sollst und darfst und kannst, dann musst du mit den ganzen Traditionen und Ritualen in deinem persönlichen Leben brechen. Alles über den Haufen werfen und was Neues anfangen. So, Johannes zweifelt, ist das richtig? Ist das richtig, was Jesus da verkündigt? Er tauft nicht. Jesus hat keine Leute getauft. Verstehst du, Johannes der Täufer hat die Leute getauft, aber Jesus nicht. Er war total anders. Denk drüber nach. Und trotzdem war er der Sohn des lebendigen Gottes. Paulus sagt, wir verkündigen Christus, den Gekreuzigten, ein Skandal für die Juden und Wahnsinn für die Heiden. Anders übersetzt, moderne Übersetzung. Ein Skandal für die Juden und ein Wahnsinn für die Heiden. Und selig ist, der sich nicht an mir ärgert. Advent. Weißt du, so schön, das Lichtlein brennt. Dann eins, dann zwei, dann drei. Und dann steht das Christkind vor der Tür. Nein, Advent ist mehr als nur so ein bisschen sentimental und ein bisschen Weihnachtsgebäck und ein bisschen weihnachtlicher Duft und ein bisschen Flötenmusik und was sonst noch für Musik. Es ist eine harte Auseinandersetzung. Und selig ist jeder, der sich nicht an mir ärgert. Advent ist eine Auseinandersetzung um Leben und Tod. Da geht um alles. Um die Wurst. Da geht um alles. Da steht alles auf dem Spiel. Entweder ist das die Wahrheit oder ist es nicht die Wahrheit. Und da muss man sich entscheiden. Advent ist voller Spannung. Verstehst du? Sogar der Täufer selber zweifelt. Bist es du? Oder müssen wir auf jemand anders warten? Verstehst du? Selbst der hat Zweifel. Glaub doch nicht, dass der Glaube an Jesus Christus sowas Perfektes ist. Ich habe keine Schwierigkeiten. Nein, durch Zweifel hier kommen wir zum Glauben. Und Zweifel, ist das und so weiter. Und dann erzählt ihr, was ihr seht. Und dann selig ist, der sich nicht an mir ärgert. Du ärgerst dich an Jesus. Und wenn du dich an Jesus noch nicht geärgert hast, hast du Jesus noch nicht begriffen. Warum hast du meine Gebete nicht erhört? Warum hast du mich nicht geheilt? Warum hast du mich nicht berührt? Warum habe ich immer noch Aussatz und Geschwüre? Warum bin ich voller Eiter? Warum geht es mir gar nicht so gut? Verstehst du, warum? Wohl uns, wenn wir uns nicht ärgern. Und das ist die Botschaft von Advent. Kamelhaar, lederner Gürtel, dieses ganze Gemisch. Eigentlich ist es verboten, einem Priester, ist es, lest mal, was ich die Bibelstellen, die ich euch genannt habe, einem Priester verboten, gemischte Kleiderstoffe zu tragen, Ledergürtel, Kamelhaare, Mantel, verstehst du, das passt nicht. Einheitlich, alles harmonisch, alles abgeglichen, abgestimmt. Entweder Baumwolle oder Leinen oder Wolle oder Leder, aber dieses Gemisch. Und das macht Johannes genau das Gegenteil, so dass die Leute die Welt nicht mehr verstehen. Auch bei Jesus. Weißt du, von Jesus hieß es auch, weißt du, ein Heiliger kommt. Aber was haben die Pharisäer über Jesus gesagt? Ein Säufer ist das, ein Fresser. Verstehst du, der geht zu den Sündern, und ein Sündergeselle ist es, sitzt bei den Zöllnern, geht den Frauen nach und so weiter. Guck mal, in seiner Gefolgschaft waren Frauen, spielt mit den Kindern. Das war Jesus. Total anders, als was sich die Leute vorgestellt haben. Das ist Jesus. Selig sind, die sich nicht an mir ärgern. Advent. Das ist, dass du vorbereitet bist auf diese Ärgernisse, die kommen in deinem Leben als Christ, als Kind Gottes. Da kommen eine ganze Menge Ärgernisse, die hast du gar nicht gedacht, gar nicht bedacht, diese Ärgernisse. Verstehst du? Du ärgerst dich, dass die Leute dich das nicht erkennen. Ich bin ein Christ. Da kannst du ein großes Plakat aufhängen und mit einem Transparent durch die Gegend laufen. Ich bin ein Christ. Die glauben sie doch nicht. Die nehmen das gar nicht ab. Verstehst du? Du wirst ein Christ sein? Ha, wir kennen dich von früher noch. Und dann erzählen sie aus deiner alten Geschichte, was da alles noch gewesen ist. Und die können sehr gut aufzählen. Deine Angehörige, die kennen dich von klein an. Dein Vater, deine Mutter. Dein Vater, seine Mutter kennen wir. Aber ja, wer ist denn dieser Fremde da? Dieser Johannes der Täufer, der lebte sein Leben richtig aus, sein Lebensstil, seine Kleidung. Er zeigte den Leuten, ich bin ich. Und ich bleibe ich. Und ich werde mich nicht verändern. Und ich werde mich nicht anpassen, auch wenn ich der Sohn eines hohen Priesters bin. Ich werde mich nicht anpassen. Gott hat mich so geprägt. Im Mutterleib hat er mich schon erfüllt mit dem Heiligen Geist. Da habe ich schon in Zungen geredet. Stell dir mal vor, woher wissen die Leute, dass er voller Heiligen Geistes war im Mutterleib von der Elisabeth? Verstehst du? Und dort hat plötzlich da geboxt. Ich will raus, ich will meinem Heiland begegnen. Gott sendet seine Boten. Er erwählt sie, bereitet sie zu, macht sie dickköpfig. Diener Gottes, Kinder Gottes, Boten Gottes sind dickköpfig. Die haben etwas erkannt, ihnen ist etwas groß geworden. Gott hat ihnen etwas gezeigt, ein Aha-Erlebnis gehabt und die können es nicht mehr lassen. Egal was es ist. Sie gehen nicht von sich aus. Sie wissen, das hat Gott mir gegeben, das ist vom Herrn und ich bleibe dabei. Wir können es nicht lassen. Man kann ihnen verbieten. Guck mal, Petrus und Johannes, man verbietet ihnen, von Jesus zu reden. Und sie sagen, tut mir leid, wir können ihn nicht lassen. Wir würden es gerne lassen, aber wir können es nicht. Da kriegen wir schlechtes Gewissen. Da sterben wir lieber vorher. Wenn du die Gnade einmal erlebt hast, das hat dann Konsequenzen. Weißt du, dann, das hat Konsequenzen, dann machst du ernst, dann ziehst du es durch, die ganze Sache, dann bist du sein Botschafter, genauso wie Paulus, der predigt, wo er hingeht, er kann nicht von dem Gekreuzigten mehr lassen. Ist so wichtig, Johannes der Täufer, ist unabhängig von den Menschen, wird tauft. Und wenn niemand kommt heute, dann wird er niemand taufen. Er überlässt es Gott, aber er ist Gott treu in kleinen Dingen und ich kann mir vorstellen, wie fing das an? Dann hat er vielleicht seinen Klosterbrüdern dort in Qumran gesagt, Brüder, ich gehe jetzt runter, ich habe von Gott einen Auftrag, ich werde dort unten taufen. Wenn jemand kommt und getauft werden möchte, ich mache das. Und es begann in kleinen Anfängen. Alle Anfänge sind klein, fangen ganz klein an, sind der Wegbereiter, Pflasterstein um Pflasterstein. Johannes der Täufer schleimt nicht, er sagt die Wahrheit. Dann kommen Kriegsknechte, Soldaten, die Polizei will kontrollieren, was dort passiert. Ich kann mir so plastisch vorstellen, was dort abläuft. Wenn du jahrelang gepredigt hast, Open-Air-Gottesdienste gemacht hast, Straßengottesdienste gemacht hast, du weißt, wie das so abläuft. Dort plötzlich steht Polizei, zeigen sie, wer gibt ihnen die Autorität, wer hat es ihnen erlaubt, das zu machen. Verstehst? Da kommen die Leute. Und dann sagst du die Wahrheit, um was es geht. Ich werde nie vergessen, ich habe ganz schön so ein Plakat eingeklebt, Jesus kommt bald wieder. Und drehe mich um, denke, wer steht hinter mir? Ein Polizist. Und dann fragt er, was machen Sie? Da sage ich, Sie haben es gerade gesehen, Sie haben ein Plakat angebracht, Jesus kommt bald wieder. Wer hat es Ihnen erlaubt? Da habe ich gesagt, ich selber habe mir die Genehmigung gegeben. Ich sage, ja, was würden Sie machen, wenn jemand bei Ihnen am Fenster so ein Plakat aufhängt? Das war die Diskussion, da habe ich gesagt, den würde ich davon jagen. Aber ich bezahle ja Steuern hier und ich finanziere diese Säule hier mit. Und dann sagt er, ich habe meinen Namen aufgeschrieben, aber bis heute noch nichts gekriegt. Aber du siehst, so läuft es, dass du plötzlich da angerempelt wirst. Wer hat es ihnen erlaubt? Wo kommen sie her? Gott benutzt die Menschen. Benutzt die Menschen, um andere zu warnen, Tabus zu brechen. Gott benutzt die Menschen, um Leute die Maske der Scheinheiligkeit vom Gesicht zu reißen und zu sagen, guck mal, das taucht alles nicht, das bringt nichts, was ihr da macht. Gott benutzt Menschen für die Medien, welche Art auch immer, geht und predigt das Evangelium, erzählt den Leuten, plaudert vom Herrn. Und Gott braucht keinen Tempel, keine Kirche, kein Pult. Verstehst? Um Gott zu verkündigen, brauchst du da gar nicht große Gemeinde oder, was weiß ich, Fernsehen, Radio, Internet. Weißt du, du musst nur deinen Mund aufmachen und Christus ausstrahlen. Egal, was für Klamotten du trägst, Kamelhaarmanteln. Am besten ist das, du kaufst dir da so einen Teppich und hängst dich rum und gehst durch die Straßen und sagst, ich liebe Jesus, ich liebe Jesus, ich liebe Jesus. Oder wie Mode das gemacht hat, wie der angefangen hat als junger Pastor, Prediger. Es brennt, es brennt, es brennt, es brennt in meinem Herzen. Verstehst? Du musst nur das Feuer fangen. Wenn du erleuchtet bist und in dir ist das Licht Gottes, dann plötzlich merken die Menschen, du, mit dem stimmt was nicht. Und zwar im positiven Sinne. Die sagen, der ist verrückt. Wir sind verrückt. Wir sind von hier verrückt nach dort. Wir sind versetzt. Vom Irdischen ins Himmlische. Wir sind versetzt von Welt, von Verlorensein in Gerettetsein. Wir sind versetzt. Wir sind nicht mehr die Alten. Wir sind anders. Und deshalb, unser Leben muss anders sein. Und wenn die Leute merken, dass du anders bist, dann werden sie auch fragen. Da sagen sie, was glauben sie? Wir lesen ja auch die Bibel. Aber bei uns fällt das gar nicht ein, das und das zu tun. So viele Menschen sind oberflächlich und gleichgültig und merken nicht, um was es geht. Jesus sagt, werdet voll Heiligen Geistes. Oder ihr seid Kinder des Lichts. Und Johannes schreibt, in seinem Licht sehen wir das Licht. Wenn du Jesus gesehen hast, bist erleuchtet. Johannes ist im Mutterleib erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Der konnte es nicht mehr lassen. Und ist anders gewesen. Und sein Vater musste, ob er wollte oder nicht, ihn Johannes nennen. Der war stumm. Weißt du, der mit dem sprachlosen Geist wurde geschlagen, weil er Gott nicht gehorchte, nicht glaubte. Aber jeder sah, als er aus dem Heiligtum rauskam, du, mit dem ist was passiert, hat einen Engel gesehen oder was weiß ich, oder der Herrgott hat mit ihm gesprochen, der konnte nicht mehr sprechen, der ist bleich gewesen, sein Dienst war zunichte. In dem Moment, wenn jemand krank wird oder krank ist, der darf nicht mehr in das Allerheiligste nach dem jüdischen Gesetz, der darf nicht mehr in den Tempel gehen, und der kam aus dem Tempel als Kranker, als Gebrechlicher, als Stummer. Der war gezeichnet für den Rest seines Lebens. So, der hohe Priester zerriss sein Kleid, als bei der Kreuzigung Jesu, das war erledigt. Das Priesteramt, hohe Priesteramt war erledigt. Und seitdem gibt es keinen hohen Priester mehr als solches. Und selbst wenn sich manche noch einbilden, hohen Priester zu sein, die sind null und nichtig. Und dieser Zacharias kam raus, kann nicht mehr sprechen. Und jetzt, wie soll dein Junge heißen? Und dann nimmt er einen Zettel, steht es in der Bibel, genau so war es, oder Täferchen, und dann schreibt er Johannes, ob er will oder nicht. Weißt du, wenn Gott was vorhat, dann passiert es, ob du willst oder nicht. Ob du glaubst oder nicht. Ob du damit einverstanden bist oder nicht. Gott geht ganz neue Wege, auch in der Endzeit. Und wir sind eine Gemeinde in der Endzeit. Wir sind eine Gemeinde in der Endzeit. Gott bedient sich neue Instrumente, bedient sich neue Menschen, die aufs Ganze gehen, die radikal sind, die sagen, ich liebe Jesus und fertig, es ist mir egal, was ihr denkt, was ihr redet, was ihr schreibt. Ich bleibe bei Jesus. Und Leute, die Jesus lieben, die haben keine Hemmungen. Die Jesus lieben, die haben auch gar keine Blockaden. Die sagen frei heraus. Die sagen frei heraus. Die sagen, so ist es. Die haben keine Schwellenängste, keine Hindernisse, fühlen nicht. Und wenn welche Hindernisse sind, durch die Gnade Gottes, durch die Kraft Gottes, überwinden sie. Sie richten sich nicht nach irgendwelchen Vorschriften. Das darf man nicht sagen. Das ist der König. John Knox, als die Maria Stuart, diese blutige und so weiter, die hat Christen verfolgt und so weiter, aber die Maria Stuart hat Angst gehabt, wenn der John Knox anfing zu beten, und hat vor der Königin nicht den Hut runtergenommen und nicht guten Tag gesagt. Also der war ein Sturer und Respektloser, haben sie gesagt. Aber er hat gesagt, wer ist König, ist auch nur ein Mensch, so wie du und ich. Und hat einfach stehen lassen. Also Menschen, die bilden sich ein. Was sind Könige? Die haben sich nur selbst hochgejubelt. Verstehst du, da hat irgendjemand gesagt, er ist König und dann heroldet. Aber was ist ein Mensch? Verstehst du, schau die Queen an, schau die Kanzlerin an. Das sind auch nur Menschen, die werden alt und sterben, auch wenn sie 96 Jahre alt werden. Und man Staatsbegräbnis macht. Weißt du das? Wir sind tot, die merken das gar nicht mehr. Alle müssen den Weg des Todes gehen. Was ist der Mensch? Und das war der John Knox. Der ging seinen Weg, der hat gesagt, ich predige Gott, für mich existiert Gott und alles andere ist wie Schnuppe. Adventsboten. Wir sprechen über Adventsboten. Die haben keine Dogmen, keine Regeln. Die respektieren nur Gott. Und wenn du Gott respektierst, und jetzt pass auf, dann wirst du auch die Menschen richtig respektieren. Dann wirst du den Menschen richtig begegnen in der Würde. Du wirst in jedem Menschen eine unsterbliche Seele sehen. Du wirst für die Menschen beten. Und die Menschen werden Angst haben vor dir, wenn du beten kannst. Die meisten können gar nicht beten. Die plappern nur ein bisschen. Aber John Knox hat gebetet und Maria Stuart hat gezittert. Die hat Angst gehabt, was er jetzt dem lieben Gott sagt. Warum? Weil er mit Gott verbunden war. Und Gott respektiert nur Menschen, die ihn absolut respektieren. Und Johannes der Täufer war so einer. Der Größte, sagt Jesus, der Größte. Und selbst die Pharisäer haben ihn respektiert. Die fragen dann Jesus, in welcher Vollmacht, wer gibt dir die Autorität zu predigen? Woher hast du diese Kraft? Dann sag uns doch, verrate uns das Geheimnis deiner Kraft. Dann sagt er, gut, ich werde es machen. Aber zuerst müsst ihr mir eine Frage beantworten. War die Taufe des Johannes von Gott oder von Menschen? Sagt mir morgen. Und dann haben sie sich überlegt. Wenn wir sagen, das war von Gott, dann wird er sagen, nun warum tut er es nicht? Sagen wir, es war von Menschen, dann wird das Volk uns steinigen. Am besten sagen wir, und das ist die schlaue Antwort, was die gottlosen, ungläubigen Menschen, ungehorsamen Menschen sagen, wir wissen es nicht. Wenn Leute sagen, wir wissen es nicht, dann sind sie zu faul, die Antwort zu geben. Wir wissen es nicht. War die Taufe des Johannes von Gott oder von Menschen? Dieser Johannes war von Gott gesandt. Das konnten auch die Pharisäer nicht sagen. Wenn wir das nicht akzeptieren, sind wir durch beim Volk. Das Volk hat große Stücke von Johannes dem Täufer gehalten. Gott erlaubt, dass ein Johannes in der Wüste predigt, eine Lawine auslöst und Menschen tauft und Menschen vorbereitet für Jesus. Nachher, wenn Jesus kommt, die ganzen Kranken, die geheilt werden und er heilte sie alle, die Tausende, die gespeist worden sind, diese 5.000, dann die 4.000 und so weiter, wo kamen die alle her? Flavius schreibt, dass von diesen Essenern mindestens 5.000 Leute in der Nähe in Judäa waren. Weißt du, und diese Leute begegnen wir immer wieder, die sind Jesus nachgelaufen, waren der Schwarm von Jesus, die haben das auf das Reich Gottes gewartet und dann sagt Jesus ganz klipp und klar, hört mal Leute, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Gebärden und äußeren Tamtam, es ist inwendig in euch. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Es kommt nicht mit Äußerlichkeiten. Johannes der Täufer baut keine Organisation, er macht nur den Weg für Jesus frei, ebnet den Weg, damit Jesus angenommen wird, damit er akzeptiert wird, obwohl er selber nicht einmal glauben kann. Oder sollen wir auf dich noch warten, bist du der wirkliche Messias? Und dann kommt was ganz Neues. Und Gott fängt ständig immer was Neues an. Und ich will meine Gemeinde bauen, aber die Gemeinde ist noch nicht da. Und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Gott macht Geschichte. Und wir müssen nur einfach folgen und uns einfügen und ihm gehorchen und von ihm uns leiten lassen. Und dann kommt die Botschaft, Matthäus Kapitel 3, Vers 2. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Es ist da. Die Nähe Gottes. Jesus steht vor der Tür. Advent. Und wir haben Advent, Geschwister. Jesus steht vor der Tür. Wie heißt es einmal in der Offenbarung? Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Was glaubst du, vor wie vielen Haustüren Jesus anklopft? Vor wie vielen Kirchentüren Jesus anklopft? Vor wie vielen Gemeindentüren Jesus anklopft? Siehe, ich stehe vor der Tür. Und so jemand mir die Tür auftut, zu dem wollen wir eingehen und mit ihm wollen wir das Abendmahl feiern. Die Zeit ist reif, dass wir die Tür für Jesus aufmachen und ihn einladen. Komm, Herr Jesus. Nicht nur sei unser Gast. Weißt du, wir beten gerne so dieses fromme Gebet. Sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Du kannst wieder gehen, Herr Jesus. Nächstes Mal zum Abendessen oder zum Frühstück kannst du wieder kommen. Nein, der Herr Jesus möchte Dauergast bei uns bleiben. Dauergast. Es ist Advent. Der Herr hat die Türklinke in der Hand. Ich stehe vor der Tür. Maranatha, haben sich die ersten Christen gegrüßt und gesagt, Maranatha, unser Herr kommt. Johannes der Täufer war ein leidenschaftlicher Prediger. Er will nichts als nur den Herrn. Und dann, das ist das Lamm Gottes. Das ist derjenige, der das Heil bringt. Und ich bin nicht wert, Du siehst also, was er von sich hält und was er von Jesus hält. Ich bin nicht wert, ihm die Schuhriemen aufzumachen. Sein Herr soll groß rauskommen. Sein Herr ist alles und er ehrt seinen Herrn. Und deshalb ehrt Jesus ihn. Und deshalb sagt Jesus, der Größte von allen Menschen ist Johannes der Täufer, weil Johannes der Täufer Jesus geehrt hat. Ehre Jesus und du kommst ganz groß raus. Ehre Jesus und du kommst ganz groß raus. Je kleiner wir sind, desto größer ist Gott in unserem Leben. Ganz nebenbei. Je weniger wir sind, desto mehr ist Gott. Je weniger. Deshalb nimm dich zurück, halt dich zurück, red nicht so viel von dir, red vielmehr von Gott, von seiner Güte und Barmherzigkeit. Je weniger wir können, desto mehr vollbringt der Herr in unserem Leben. Je weniger wir verstehen, desto mehr kann uns der Herr offenbaren. Verstehst du? Je schwächer wir sind, desto stärker ist Gott in uns. Und je weniger wir haben, desto mehr kann Gott uns geben. Desto mehr können wir verkraften und tragen. Und deshalb sagt Petrus, Gold und Silber habe ich nicht. Aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesus, steh auf und geh. Was sagt der Apostel Paulus? Auch so eine Adventsgestalt. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Je schwächer du bist, desto stärker ist der liebe Gott in dir. Denk drüber nach. Johannes verließ das sinkende Schiff, begann, er ist nicht mit dem Judentum einverstanden, mit dem ganzen Establishment, beginnt im Jordan was ganz Neues, neuer Wein, neue Schläuche. Dort ist die Stelle der Gottesoffenbarung, dort fängt er ganz von vorne an, mit Null. Es sind vielleicht Einzelne, dann kommen mehr und mehr, die auch damit einverstanden sind, wir wollen auch getauft werden. Es ist eine Zeit der Vorbereitung, der Zeit, wo Gott was Neues tut, was Neues anfängt. Und die Zeit der Vorbereitung auch hier in diesem Advent ist so wichtig. Weißt, vergiss die Geschenke. Es ist schön, dass du Geschenke machst und Geschenke kaufst, aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass du das Geschenk Gottes annimmst, Jesus Christus. Und zwar in der Verpackung, wie Gott ihn verpackt hat. Weißt du, wie Gott Jesus verpackt hat? In Windeln und in der Krippe. Ganz anders. Nicht da mit einem Schleifchen und Goldpapier und was weiß ich, versilberte Sachen. Und nein, in Windeln, schlicht und einfach als Baby. So kam Gott auf diese Welt. Dein Reich komme. Wir als seine Boten sollten die Voraussetzung schaffen. Und ich möchte in den nächsten Predigten einfach euch Mut machen. Hört auf Jesus. Schaut auf Jesus. Empfangt die Gnade von Jesus. Ihr seid das auserwählte Volk, schreibt Paul Petrus, 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr seid das Volk von Königen und Priestern. Ihr seid das heilige Volk Gottes. Ihr seid, dass wir das begreifen. Wir sind es. Wir sind die Prophetenkinder. Wir sind die Söhne des Lichtes. Er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine machtvollen Taten verkündigt. Es gibt ein altes Lied, aber das werden wir heute nicht singen. Wir singen was anderes. Dieses Lied heißt, die Sache ist dein, Herr Jesus Christ. Die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Johannes der Täufer, der stand an der Sache Gottes. Allein das Weizenkorn, bevor es furchtbar spross zum Licht empor, wird sterbend in der Erde schoß vorher vom eigenen Wesen los, im Sterben los, vom eigenen Wesen los. Verstehst? Und du gingst, o Jesus, um mein Haupt, durch Leid den Himmel an und führtest jeden, der da glaubt, mit dir die gleiche Bahn. Wenn du Jesus nachfolgen willst, du wirst den gleichen Weg gehen müssen, die gleiche Arbeit tun, das gleiche Schicksal erleiden, die gleiche Probleme bekommen, die auch ja Jesus gehabt hat. Wohlan, so führ uns all zugleich zum Teil am Leiden und am Reich. Führ uns durch deines Todestor an deiner Sach zum Licht empor durch deines Todestor. Das ist der Weg, den der Johannes vorbereitet hat, den der Johannes gepredigt hat. Und in der dritten Stufe heißt es dann weiter, du starbest selbst als Weizenkorn. Und Jesus sagt, wir müssen sterben. Du musst sterben. Du starbest selbst als Weizenkorn und sanktest in das Grab. Beleb, denn o Lebensborn, die Welt, o Gott, die Gott dir gab. Send Boten aus in jedes Land, dass bald dein Name wird bekannt, dein Name voller Seligkeit. Auch wir stehen zum Dienst bereit, hoffentlich. Das wäre schön, wenn das wahr wäre. Auch wir stehen zum Dienst bereit im Kampf und Streit. Nicht nur im Halleluja sagen, im Kampf und Streit. Zum Dienst im Kampf und Streit. Weißt du, das Arbeiten für Gott ist nicht Spaziergang. Flanieren gehen, da verstehst du, mit dem Regenschirm unter den Linden laufen. Nein, das ist ganz was anderes. Leg die Hand an den Pflug und zieh es nicht mehr zurück. Nimm den Spaten, nimm die Picke in die Hand. Fang an, für Gott zu arbeiten. Fang an, das Reich Gottes zu bauen. Wir stehen an deine Sache, Jesus Christus. Ulrich Pazani hat das Lied ein bisschen umgedichtet und hat gesagt, die Sache ist dein, Herr Jesus Christ, deshalb können wir ruhig schlafen gehen. Verstehst du, viele Christen gehen schlafen. Das macht der liebe Gott. Nein, der liebe Gott will dich und mich benutzen und gebrauchen. Wir können es weiter tun, so wie viele Christen schlafen, stille Nacht, heilige Nacht, alle schläft, eins erwacht, irgendwo ein Pärchen. Verstehst du? Nein, wir kämpfen, wir arbeiten, wir leiden. Und wir brauchen im Reich Gottes jeden. Das Reich Gottes, nicht ich, nicht diese Gemeinde, wir alle miteinander. Die Sache Jesu braucht jeden Einzelnen. Und jeder Einzelne muss von Gott inspiriert werden, so wie Johannes der Täufer vom Heiligen Geist erfüllt. Wir können es nicht lassen. Weißt du, du läufst mit deinem Kamelhaarmantel, mit deinem ledernen Gürtel und du läufst mit deinen, ja, was weiß ich, Sandalen oder was er hatte. Wahrscheinlich war er auch barfuß noch womöglich. Denn die Atmosphäre ist dort sehr warm und angenehm. Weißt du, und du lebst einen anderen Lebensstil für Gott, für Jesus. Du verzichtest auf so viel. Gott selbst muss uns zeigen, was du tun kannst, was du geben kannst und sollst, wie du dich einbringen kannst ins Reich Gottes. Und jeder von uns muss ein Gesandter Gottes sein. Ich will, Herr, steh mir bei. Es ist nicht einfach, Johannes der Täufer zu sein, in Christus sein, eine ganze Sache mit Gott zu machen. Es ist kein Spaziergang, oh, diese Herrlichkeit mit dir zu gehen. Für mich nicht. Und für die Leute damals auch nicht. Das ist für Maria und Josef auch nicht so einfach. Weißt du, als Jesus kam, gab es nur Probleme. Wenn Jesus kommt, Maria hat Probleme gekriegt, Josef hat Probleme gekriegt, er will heimlich die Maria verlassen, Maria weiß von nichts, verstehst du, wird als Hure dargestellt. Und das ist die Geschichte. Verstehst du, wenn du mit Jesus dich abgibst, plötzlich bist du auch in schlechter Gesellschaft, dann kommt ein Zöllner, kommt da ein Pharisäer, kommt ein Zelote, dann kommt ein, was weiß ich, noch dazu, ein Mörder, ein Dieb, und der Herr Jesus liebt sie alle, umarmt sie und küsst sie noch dabei. Du kriegst Probleme, wenn du Jesus nachfolgst und ein Bote Jesu Christi bist. Ein Botschafter an Christi Stadt. Gott möge uns helfen und segnen, dass wir Mut haben und kühn sind und für Gottes Sache arbeiten und nicht mehr müde werden. Lass uns aufstehen und lass uns Gott preisen und anbeten und wir singen noch ein Lied. Herr Jesus, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen benutzt, dass jeder Einzelne von uns ein Johannes der Täufer wird. Das ist die erste Gestalt, diese erste Adventgestalt. Herr, der erste Bote, der so mutig, so kühn, so entschieden, so entschlossen von dir geredet hat, ohne Kompromisse, der einfach seinen Weg ging und tat, was er tun sollte. Und als er fertig war, hat er es abgegeben, aus den Händen gelassen und dir alles überlassen, Herr Jesus. Und genauso wir möchten auch verfahren und dir dienen mit Freuden. Die Bibel sagt, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Und das möchten wir auch tun. Vater, wir möchten heute Morgen dich loben, kindlich loben, in der Einfalt des Glaubens. Segne alle, die dein Wort verstanden haben und die jetzt Botschafter sein wollen an Christi Stadt, da wo sie sind, egal in ihrem Kiez, in der U-Bahn heute Nachmittag, auf dem Nachhauseweg, egal wo. Du möchtest sie segnen und gebrauchen, in der Schule, am Arbeitsplatz oder irgendwo, wo sie sich gerade treffen. Gerade Weihnachten und Adventszeit bietet so viele Möglichkeiten, Zeugen Jesu Christi zu sein, einen Gruß rüber zu schicken und Lichtkinder zu sein und einfach dich verherrlichen und ein Abglanz deiner Herrlichkeit zu sein. Ich segne all die Kinder Gottes, die dein Wort hören. In Jesu Namen. Amen.